Ich lehne alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Herzlich willkommen bei Radio Frei auf der Frequenz 96,2 hier zu hören in Erfurt und überall im Webstream. Ihr habt eingeschaltet zum LAP-Magazin, der Sendung, die sich beschäftigt mit Menschen, mit Ideen, mit Projekten, die Erfurt bunter und vielfältiger machen wollen. Und am Mikrofon heute in der Sendung sind Jana
und Christine. Herzlich willkommen.
Eine Stunde Programm liegt vor uns und wir haben wirklich heute Themen querbeet.
Ja, tatsächlich so bunt wie der Sommer eben auch sein kann, sehr vielfältig. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit dem, ja, der tragischen Fall mit dem CSD in Berlin, mit dem Attentat, was dort passiert ist. Denn in Erfurt gab es am Sonntag eine Mahnwache. Hier wurde der Toten und eben auch den Verletzten gedacht, den Opfern des Anschlags in Berlin.
Genau, des Anschlags vom Samstag, dann die Mahnwache unter anderem hier in Erfurt am Sonntag. Die queere Community ist zusammengekommen, um zu trauern, um sich zusammenzufinden, aber auch um sich zu stärken. Und wir haben einen der Redebeiträge heute hier für die Sendung mitgebracht.
Weiterhin beschäftigen wir uns nochmal mit einem anderen Rückblick. Es geht um eine Sommertagung, eine Fachtagung des Landesprogramms Denkbund hier in Thüringen. Hier gibt es nochmal Wissenswertes rückblickend.
Außerdem haben wir heute wieder die kleine Wissensrubrik Klugscheißer im Programm. Ein Begriff wird erklärt. Diesmal von unserer Praktikantin Annabelle hier bei Radio Frei. Und sie hat sich aus aktuellem Anlass mit dem Begriff Leihmutterschaft auseinandergesetzt, mit dem Konzept, und erklärt uns, was wir eigentlich darunter verstehen.
Ihr könnt auch weiterhin in der nächsten Stunde unsere musikalische Rubrik Coole Cover hören, wenn ihr das möchtet. Hier haben wir wieder ein cooles Cover rausgesucht.
Und mit Musik möchten wir auch einsteigen in die Sendung, und zwar mit basslastiger Musik von Nick West.
Ja, du nickst mir zu, genau. Nick West ist eine Bassistin und man kann sie durchaus in den Funk-Soul-Bereich stecken, und sie macht es sehr gut, finde ich persönlich.
Nothing to it but to do it.
Who are you to tell me what I can do? Tell me what I can achieve. I'm gonna get what I believe. You ain't shaking my faith. All it takes is a seed. Ain't nothing to it but to do. Don't defend.
Musik von Nick West hier im LAP-Magazin auf Radio Frei. Wir blicken nach Berlin bzw. auch nach Erfurt, denn am Samstag wurde der Christopher Street Day, kurz CSD, in Berlin angegriffen. Ein Auto fuhr in eine Menschenmenge. Der Täter wurde beim Polizeieinsatz erschossen. Bei diesem Attentat kam eine Frau ums Leben und es gab mehr als 20 verletzte, zum Teil schwer verletzte Personen. Dieses Attentat in Berlin auf den CSD hat für Bestürzung gesorgt, in der Bundesrepublik, aber auch über die Grenzen hinaus. Und die queere Community hat sich dazu geäußert und auch hier in Erfurt aufgerufen zu einer Mahnwache. Der CSD Thüringen hat am Sonntag eine Mahnwache auf dem Bahnhofsvorplatz veranstaltet und wollte mit dieser Mahnwache einen Raum schaffen. Einen Raum zum Gedenken, zum Trauern und zum solidarisch sein am Sonntag. Es gab zahlreiche Reden, Redebeiträge. Mehrere hundert Menschen waren zur Mahnwache in Erfurt gekommen. Unsere Kollegin Uli hat im Unterdessen-Magazin am Mittwoch schon in einem Redaktionsgespräch von dieser Mahnwache berichtet mit Christian und Jasmin von der Studierendenredaktion Universal. Die waren vor Ort, haben ihre Eindrücke mitgebracht, versucht die Stimmung einzufangen und auch O-Töne. Und wir möchten jetzt einen tieferen Blick werfen auf einen der, ja, ich glaube, 8 Redebeiträge. Und zwar hören wir jetzt den Redebeitrag von Sultana Siddiqui. Sie ist Aktivistin, Menschenrechtsaktivistin hier in Erfurt. Und der Redebeitrag geht etwa 10 Minuten und wirft einen Blick auf den Anschlag in Berlin, aber auch auf den Umgang mit dem Täter und was es für die queere Community nun bedeutet.
Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen, den Angehörigen der Getöteten und Verletzten und bei denen, die jetzt Angst haben. Heute ist für uns alle ein Tag der Trauer. Wie so oft trauern wir um ein Mitglied unserer Community. Mein Beileid gilt allen Opfern und Angehörigen des gestrigen Angriffs auf den CSD. Ich hoffe und erwarte, dass sie jede Form der Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Dieser feige Angriff gehört aufs Schärfste verurteilt. Und es gibt Momente, in denen nichts wichtiger ist als die Menschen, die verletzt wurden, die Angehörigen, die einen geliebten Menschen verloren haben und diejenigen, die seit gestern mit neuer Angst leben müssen. Und trotzdem ertappte ich mich gestern bei dem ersten Gedanken, nachdem ich von diesem furchtbaren Angriff erfahren hatte. Noch bevor ich wusste, wie viele Menschen verletzt wurden, noch bevor ich überhaupt begriffen hatte, was passiert war. Ich habe nach dem Namen des Täters gesucht, nach seiner Herkunft. Nicht aus rassistischer Neugier, sondern aus Angst. Aus Angst davor, dass mit der ersten Schlagzeile die nächste Welle rassistischer Hetze losgehen wird. Aus Angst davor, dass unser Schmerz innerhalb weniger Minuten gegen andere Menschen in Stellung gebracht wird. Dass die Frage, wie es den Betroffenen geht, verdrängt wird von der Frage, wie sich diese Tat politisch verwerten lässt. Ich hasse es. Ich hasse, dass dieser Gedanke inzwischen so selbstverständlich geworden ist. Ich hasse, dass die Angst um unsere queeren Freundinnen und die Angst vor der rassistischen Instrumentalisierung dieser Gewalt mittlerweile nahezu gleichzeitig einsetzen. Dass beides inzwischen so tief in uns sitzt. Und genau das erzählt etwas über den Zustand dieser Gesellschaft. Und wirklich, Deutschland enttäuscht nie. Wie immer, noch bevor die Wunden versorgt sind, noch bevor Angehörige überhaupt begreifen können, was geschehen ist, beginnt bereits der Kampf darum, wem diese Tat politisch gehören soll. Fast reflexhaft wird versucht, unseren Schmerz für die eigene Agenda zu vereinnahmen. Und wir kennen dieses Muster. Ich kenne dieses Muster als migrantische Frau in diesem Land, als Geflüchtete, als Person, die weiß, was bedeutet, wenn Gewalt und ihre rassistische Instrumentalisierung Hand in Hand gehen. Und viele andere von uns kennen dieses Muster auch. Queere Menschen, schwarze Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete, arme Menschen. Und wir haben schon lange Angst. Wir sagen das seit jeher. Aber der Schmerz, aber der Schutz unserer Community, unsere Sicherheit und unsere Würde interessieren die Herrschenden nicht. Wir werden lächerlich gemacht, herabgewürdigt, in Frage gestellt und ausgegrenzt. Unsere Projekte werden gestrichen, die Mittel gekürzt. Queere Geschwister werden getötet, abgeschoben und in den Suizid getrieben. Ihnen wird medizinische Versorgung verweigert. Wir werden verdächtig, überwacht, von der Polizei verprügelt und in Gefängnisse versperrt. Diese Angst, die begleitet queere Menschen auf dem Heimweg schon so lange. Beim Coming Out auf dem Weg zum CSD. Sie begleitet Transmenschen bei jedem Arzttermin und jedem Behördengang, wenn ihre Existenz wieder in Frage gestellt wird. Sie begleitet queere Geflüchtete, wenn sie nach Verfolgung und Gewalt trotzdem die Abschiebung fürchten müssen. Sie begleitet muslimische Menschen, wenn Moscheen angegriffen werden, Geflüchtete, wenn Unterkünfte brennen, schwarze Menschen, wenn sie von der Polizei willkürlich kontrolliert, verdächtigt oder auf offener Straße angegriffen und sogar ermordet werden. Arme Menschen, wenn sie soziale Kürzungen darüber entscheiden, ob am Ende des Monats genug zum Leben bleibt. Diese Ängste, ihr Leben, sind unterschiedlich und treffen uns alle vielleicht auch unterschiedlich. Aber sie entstehen aus denselben Verhältnissen, aus einer Politik, die uns alle entrechtet, entmenschlicht, abschiebt, kürzt, kriminalisiert und gegeneinander ausspielt. Politikerinnen und Politiker, die für Gesetze und Programme stehen, die Rechte und Freiheiten queerer Menschen beschneiden, sollten sich jetzt nicht über Hass oder einen Angriff auf Lebensfreude äußern. Zur Lebensfreude gehört beispielsweise als lesbische Mutter nicht um das selbstverständliche Recht auf Anerkennung der eigenen Elternschaft kämpfen zu müssen. Zur Lebensfreude gehört als Transmensch die notwendige medizinische Versorgung zu erhalten. Und zur Lebensfreude gehört, als queerer Geflüchteter Schutz zu finden, anstatt abgeschoben zu werden. Es sind diese alltäglichen Kämpfe, die diese Gesellschaft und ihren diskriminierenden Umgang mit queeren Menschen ausmachen. Denn wenn queere Projekte ihre Finanzierung verlieren, wenn Beratungsstellen schließen, wenn Rechte beschnitten werden, wenn Menschen abgeschoben werden, weil sie angeblich nicht queer genug sind, wenn Regenbogenflaggen aus öffentlichen Institutionen verschwinden oder Selbstbestimmungsrechte wieder mal zur Disposition gestellt werden, dann bleibt der große gesellschaftliche Aufschrei aus. Dann ist von der plötzlichen Sorge um unsere Sicherheit nichts, rein gar nichts zu hören. Und heute, einen Tag nach diesem furchtbaren Anschlag, sollen wir herhalten. Für rassistische Politik, für den Wahlkampf eines schwulen CDU-Kandidaten, der aus seinem Hass auf muslimische Menschen kein Geheimnis macht. Für Erzählungen, die den Eindruck erwecken sollen, unsere Freiheit könne nur auf Kosten der Freiheit anderer verteidigt werden. Dass auf den Rücken der Opfer einmal mehr Queerfeindlichkeit instrumentalisiert wird, war zu erwarten. Es war nie anders. Wir werden ab heute noch einmal eine ganz andere Dimension von Homonationalismus auch erleben, auch von den lieben Linksradikalen. Ich meine, wen interessiert schon, dass wir einen Kanzler haben, der seit Jahrzehnten mit homophoben Aussagen glänzt? Eine Familienministerin und einen regierenden Bürgermeister von Berlin, die queeren Projekten Gelder streichen und Mittel kürzen? Eine Bundestagspräsidentin, die Regenbogenflaggen im Bundestag einkassiert? Ein Innenminister, der das Selbstbestimmungsgesetz wieder kassieren möchte? Und ein Deutschland, das vor nicht einmal einer Woche eine lesbische Uganderin abgeschoben hat, weil sie offenbar nicht queer genug war? Queerfeindlichkeit gegen Rassismus auszuspielen, war schon immer ein politisches Projekt. Es war keines, das queere Menschen schützt. Es ist eines, das neue Feindbilder produziert. Denn unsere Community war nie weiß, nie homogen und nie eindimensional. Sie war immer migrantisch, muslimisch, jüdisch, schwarz, arm, behindert, geflüchtet, trans, lesbisch, bi, inter, nicht-binär und vieles zugleich. Und wer heute behauptet, queere Menschen schützen zu wollen, indem er gegen migrantische oder muslimische Menschen mobilisiert, spricht einem Teil unserer Community die Existenz ab. Wir alle sind heute hier, weil wir sagen, wir lassen unseren Schmerz verdammt nochmal nicht vereinnahmen. Wir wissen, wer an unserer Seite steht und wer uns benutzt für seine repressive Agenda. Und wir werden sicherlich Rufe laut nach mehr Sicherheit, mehr Schutz für die queeren Menschen hören. Und dabei wird der bürgerliche Staat und seine bewaffneten Vollstrecker, die Cops, adressiert werden. Doch lasst uns nicht vergessen, Cops haben Pride veranlasst. Cops haben Angriffe auf CSDs seit 1969 verhindern können. Pride darf nicht zum Instrument bürgerlicher, autoritärer Politik werden. Wenn wir darauf bestehen, wird man uns, mir entgegenwerfen, wir würden spalten. Doch wir, jetzt alle, wo wir doch jetzt alle zusammenstehen müssten. Aber der Bruch mit den bürgerlichen Verhältnissen, die diese Gewalt gegen uns hervorbringen, spaltet nicht. Er wird uns gerade vereinen. Heute trauern wir, aber morgen werden wir weiterkämpfen. Denn unser gemeinsamer Gegner ist nicht der Mensch, der neben uns steht und ebenfalls um seine Rechte kämpfen muss. Unser gemeinsamer Gegner sind die Verhältnisse, ist diese Politik, die uns entrechtet und entmenschlicht. Heute trauern wir, aber wir werden nicht zulassen, dass aus unserer Trauer rassistische Politik gemacht wird. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Angst benutzt wird, um anderen Menschen Angst zu machen. Heute trauern wir und morgen werden wir weiterkämpfen, denn dieser Staat schützt uns nicht. Er hat es nie getan. Was uns schützt, das sind wir. Das sind Menschen. Es sind Freundinnen, es sind Nachbarinnen, es sind unsere Kolleginnen. Was uns schützt, sind die von uns erkämpften Räume, die wir weiter verteidigen müssen. Ich hoffe, dass wir alle aus dieser gemeinsamen Trauer und dem Schmerz heute die Kraft schöpfen, weiter und mehr denn je Verantwortung füreinander zu übernehmen und füreinander zu sorgen. Dass wir die Kraft finden, uns menschlich zu begegnen und uns zu organisieren. In unseren Nachbarschaften, in unseren Schulen, in unseren Universitäten, in unseren Betrieben, auf den Straßen. Wir werden unsere Kämpfe weiter miteinander verbinden gegen Queerfeindlichkeit, gegen Rassismus, gegen Islamismus, gegen rechte Gewalt. Meine Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen und allen, die heute Angst haben. Von Trauer zu Wut zu Widerstand. Dankeschön.
Das waren Worte von Sultana Siddiqui, Menschenrechtsaktivistin. Sie hat gesprochen am Sonntagabend in Erfurt auf dem Bahnhofsvorplatz bei einer Mahnwache. Eingeladen hatte das Bündnis CSD Thüringen, Christopher Street Day in Thüringen, die queere Community hat eingeladen zum Gedenken, zum Trauern, zum Zusammenkommen und zum Solidarischsein nach dem Angriff auf den CSD in Berlin vom Samstagabend, bei der ein Mensch gestorben ist und viele weitere Menschen verletzt wurden.
Mittlerweile gibt es in Thüringen auch verschiedene CSDs, die man besuchen kann in verschiedenen Städten. Im August habt ihr die Möglichkeit, am 22.8. in Mühlhausen den Christopher Street Day zu begehen oder auch in Gotha am Samstag, den 29. August. In Erfurt wird der CSD am 5. September stattfinden. Weitere Termine folgen dann noch in Eisenach, Nordhausen und Gera auch im September. Und wer sich da genauer informieren möchte, kann das auch gerne tun, ja, in diesem Internet.
Mhm. queerinthüringen.de ist eine der möglichen Seiten, an dem ihr die Termine seht. Die queere Community geht weiter auf die Straße. Mhm. Sie möchte sich nicht einschüchtern lassen, wie eben im Redebeitrag angeklungen, soll aus der Trauer und Ohnmacht auch Widerstand und Kraft erwachsen und so gehen viele Menschen auf die Straße für die Rechte von queeren Menschen. Wir hören Musik und danach den nächsten Beitrag. Aber erstmal gönnen wir euch eine kurze musikalische Verschnaufpause und hören Martin Kohlstedt.
Thank you.
ruhige Musik von Martin Kohlstedt von seinem aktuellen Album des Künstlers aus Bad Langensalza, ein berühmter Thüringer. Und wir hören jetzt auch gleich noch eine weitere Musik und widmen uns danach einem neuen Thema, einem anderen Thema, nämlich Antisemitismus, konkret, wie sich Antisemitismus auf TikTok zeigt.
Ja.
Und wir hören Musik, das ist ein Musikwunsch, wir wechseln jetzt komplett das Genre und hören wahrscheinlich die berühmteste K-Pop-Band, nämlich BTS mit Swim, und das ist ein Musikwunsch von Katja. Grüße gehen raus.
Swim, swim, waterfalling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive. Bad world, gone away, I still wake up in this bad world. Name a place that I can breathe on this map world. Looking like a giddy giddy in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Well, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Yeah. Just so easy, I made it so hard. Lies like these, I just wanna get lost. Right here with the moon and the stars. I ain't gotta think, but I think, baby, I just swim. Falling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive. Water, water so deep, water so deep. Take it off the ground, I ain't never getting cold feet. Yeah, you know me, yeah, you know me. Fading on the shore, now I'm ready for the whole thing. I can feel the high waves coming. You run away, you can run it. Salt on my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be, yeah. Swim, swim, water falling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive. With my two friends, splash, break. I just wanna take it across the line. I'm the hero that changed the time. Baby, everything can be so sad. Throw my face on the west. I just wanna die, I just wanna die. Swim, swim, water falling off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, let it all begin. Swim, swim, I just wanna dive, I just wanna dive.
BTS mit Swim, das war ein Musikwunsch, den wir hier gerne erfüllt haben.
Ja, der ist reingeflattert und die Begeisterungswelle für Girl- und Boy-Groups reißt offensichtlich auch im Jahr 2026 nicht ab.
Wahrscheinlich.
2026, und zwar am 23. Juni, fand in Sömmerda im dortigen Volkshaus die Sommertagung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit statt. Das ist eine Fachtagung, die jährlich stattfindet und sich an Haupt- und ehrenamtliche Akteurinnen wendet, die im Thüringer Landesprogramm Projekte umsetzen und dort auch Beratungsprojekte anbieten, und sowie Interessierte aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft können sich dort zusammensetzen und ins Gespräch kommen. Das diesjährige Thema im Juni zur Sommertagung des Landesprogramms, kurz auch Denkbund, vielleicht ist das dem einen oder anderen ein Begriff, war das Thema digitale Räume. Reale Folgen, Strategien gegen Radikalisierung Jugendlicher. Das war das große Oberthema, also digitale Angriffe, Gefährdungen, vor allem für junge Menschen, über verschiedene soziale Medien. Du hattest es eben schon angesprochen, Christine, TikTok war an dem Tag ein großes Thema und so eine Fachtagung setzt sich so aus verschiedenen Elementen zusammen. Also es gibt so eine Begrüßung, dann gab es einen Input, auf das wir gleich näher nochmal eingehen und am Nachmittag gab es dann nochmal verschiedene Workshops, wo sich eben die Teilnehmenden dann nochmal aufteilen konnten und verschiedene Themen nochmal vertiefen konnten. Und wir möchten jetzt nochmal näher eingehen auf den Input, der fachlich am Vormittag lief und der kam von Mike Fielitz zum Thema Online-Antisemitismus. Mike Fielitz ist Projektleiter im Bereich wissenschaftliche Vernetzung beim Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kurz IDZ, und das Institut befindet sich in Jena. Mike Fielitz ist Konfliktforscher, der insbesondere zu den Themen Rechtsextremismus und Digitalisierung arbeitet. Weiterhin ist er auch Mitbegründer eines Online-Magazins mit dem Namen Machine Against the Race. Manche werden das Wortspiel.
The Rage, ja, genau.
Manche werden das ein oder andere Wortspiel dahinter vermuten. Und dieses Online-Magazin ist so eine digitale Plattform, die eben Konfliktforschung betreibt. Und gleichzeitig ist das auch beim Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft ein Forschungsprojekt, was eben auch beinhaltet, so eine Vernetzung herzustellen zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Deswegen war er eben auch zu dieser Tagung eingeladen, um diesen Wissenschaftstransfer eben rein in die Praxis ein Stück weit mit abzudecken. Und er spricht jetzt in dem folgenden Beitrag, den ihr gleich hören werdet, über die Plattform TikTok und was das Ganze mit Online-Semitismus zu tun hat. Und er erklärt auch gleichfalls, wie er und seine Forschungsgruppe arbeiten und sich dem Thema eben auch annähern und wo man eben dann auch gegebenenfalls sich nochmal vertiefend mit dem Thema beschäftigen kann.
Genau, Jana, wir beide waren vor Ort bei der Sommertagung, haben den Input auch in ganzer Länge gehört, konnten den mitschneiden und hören jetzt einen 10-minütigen Ausschnitt.
Genau, so ist es.
Mein Ziel ist es, Sie so ein bisschen einzuführen in unsere Forschungsarbeit, die wir da tun und auch vorzustellen, was wir jüngst publiziert haben. Es geht um Online-Antisemitismus, insbesondere auf TikTok, was ihn besonders macht. Und ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen, warum das relevant ist. Viele von Ihnen werden aus den Nachrichten erfahren haben, was auf den Straßen passiert in Deutschland, gerade nach dem 7. Oktober. Aber auch, das zeigen die jüngsten RIAs, der jüngste RIAS-Jahresbericht, dass das natürlich immer stärker sozusagen die Online- und Offline-Welten zusammenhängt oder gar nicht mehr leicht zu trennen ist. Und dass in dem Kontext auch von antisemitischen Straftaten das Netz natürlich eine immer größere Rolle spielt. Was wir gemacht haben, was ich Ihnen jetzt vorstelle, geht jetzt weniger, dass wir jetzt uns um strafrechtlich relevante Inhalte unbedingt kümmern, sondern wir möchten halt stärker verstehen, wie digitale Kulturen dazu beitragen, dass Antisemitismus populärer wird. Und ich nehme Sie jetzt ein bisschen mit, wie wir da vorgehen. Wir sind, wie gesagt, als IDZ ein Forschungsinstitut. Uns gibt es seit 10 Jahren. Wir feiern auch Jubiläum im September. Viele von Ihnen sind sicher eingeladen. Wir hoffen, Sie kommen nach Jena. Und wir haben seit einigen Jahren jetzt einen Digitalbereich ausgebildet, eine digitale Konfliktforschung, weil uns natürlich auch insbesondere umtreibt, welche neuen Konfliktkonstellationen durch die Digitalität hervorgerufen werden, wie wir politische Konflikte neu verstehen müssen. Und in dem Setting interessiert uns halt insbesondere, wie bestimmte Praktiken im Netz halt dazu beitragen, dass bestimmte extremistische Inhalte populärer werden, in den Mainstream einfließen, aber auch zur Radikalisierung beitragen. Dafür haben wir später auch noch einen Workshop, Cornelius Helmert und ich, wo ich Sie gerne einlade. Jetzt gehe ich ein bisschen in medias res. Wie gesagt, nochmal so ein Überblick. Sie können sich gerne auch bei unserem Stand nochmal einige kurz Zusammenfassungen unserer Ausgaben anschauen, die wir in den letzten 4 Jahren sozusagen veröffentlicht haben. Es ist ein breites Spektrum an Themen, das wir abbilden. Und in den Vortrag will ich jetzt direkt einsteigen mit einer Frage. Was hat ein Saftpaket mit Antisemitismus zu tun? Diese Frage stellte sich oder wahrscheinlich auch die Brandenburger AfD-Politikerin Peggy Lindemann oder vielleicht auch nicht. Denn sie teilte im Februar 2026 in einer Instagram-Story ein Reel von einer anderen Creatorin, in der sie von Elite-Trinkpäckchen, in der von Elite-Trinkpäckchen die Rede ist, die das Blut unserer Kinder trinken würden. Und von einem Maler aus Österreich, der das vorher gesagt habe. Für sich genommen bleiben die Hinweise ohne Hintergrundwissen vage. Lösen wir aber auf, wird es doch recht schnell eindeutig. Das Saftpaket spielt auf die Ähnlichkeit des Wortes Juice im Englischen, Saft, und Jews, Juden, an. Und mit dem Maler aus Österreich ist für alle Eingeweihten ziemlich offensichtlich Adolf Hitler gemeint. Erst das Zusammenspiel beider Referenzen ermöglicht so einen antisemitischen Sinnzusammenhang. Die Botschaft lautet: Hitler habe mit seinem antisemitischen Weltbild im Grunde recht gehabt. Die AfD-Kommunalpolitikerin ließ verlauten, es habe sich hier um ein unglückliches Missverständnis gehandelt. Sie habe weder gewusst, was das Saftpaket-Emoji bedeutet, noch dass Adolf Hitler Maler war. Klassischer Fall von Maus gerutscht wahrscheinlich. Das Beispiel zeigt zweierlei. Antisemitische Codes, die früher in extremen Nischen kursierten, sind nun auf der großen Bühne angekommen und sie verbreiten sich sowohl strategisch gezielt als auch organisch zufällig. Hinzu kommt, dass die Bedeutung dieser eigenwilligen Symbole mehr oder weniger plausibel abgestritten werden kann. Wer will sich schon auch oftmals Antisemit outen? Und in der Tat, wir wissen wenig über die Intention der Urheberin, solche Botschaften zu teilen. War es aus politischer Überzeugung, war es aus Provokation, Unwissenheit? Solange die Intention nicht eindeutig zu bestimmen ist, entstehen nahezu unauflöse Deutungskämpfe. Genau diese Uneindeutigkeit ist kein Nebeneffekt. Sie ist der Verbreitungsmodus des Antisemitismus im TikTok-Zeitalter. Seine Anziehungskraft ist also nicht allein von seinem ideologischen Gehalt zu erklären. Vielmehr trägt die Fähigkeit, sich situativ an verschiedene Zeichen, Trends und kulturelle Deutungsangebote anzulagern, zu seiner Verbreitung und Popularität bei. Wie sich das konkret ausprägt, haben wir auf der Plattform TikTok untersucht. Wir haben gefragt, wie populär ist Antisemitismus auf TikTok? Die Fragestellung ist, so kommt es bei uns öfter vor, indirekt auch an uns herangetragen worden. Das heißt, in einer lebhaften Situation auf einer Veranstaltung über die Frage, was im Netz alles als antisemitisch eingeordnet werden kann und wo die Grenzen liegen, meldete eine Teilnehmerin sich zu Wort und meinte: Bevor man sich in Definitionsfragen bei dem Ostkonflikt, bei dem Thema zerreiße, muss man doch erstmal anerkennen, dass auf TikTok ungehindert Holocaustleugnung stattfindet und dass ihre Söhne damit tagtäglich konfrontiert werden. Hierbei werde die Zahl 271 ständig verwendet. Ihre Kinder mussten ihr erklären, 271 verweist auf die Behauptung, im Holocaust seien nur 271.000 Juden, Jüdinnen und Juden ermordet worden, statt 6 Millionen. Es bezieht sich auf ein bewusst falsch interpretiertes Dokument des Deutschen Roten Kreuzes mit dem Ziel, Geschichtsrevisionismus zu betreiben. Und auch uns fiel dieser Code sehr früh auf, in verschiedenen Zusammenhängen. Im Zusammenhang mit Zeichnungen von Konzentrationslagern von Schulkindern, in Form von KI-generiertem Slop, in Verbindung mit Gaming-Referenzen. Die Palette ist breit. TikTok scheint dieses Problem mit der Zahl 271.000 bewusst zu sein. Denn steuert man den Hashtag 271k, also für 1000, an, wird man schnell darauf verwiesen, sich Fakten zu holen. Das betrifft jedoch nicht den Hashtag 271 oder ausgeschrieben 271.000. Eine typische Inkonsistenz im Moderationsverhalten, die uns öfter begegnet ist. Aber nun zurück zur Frage, wie Antisemitismus so populär wird auf TikTok und wie man das überhaupt messen kann. TikTok macht Forschung schwer, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Jeder Feed sieht anders aus. Was jemand sieht, hängt nicht nur vom Nutzerverhalten ab, sondern ist stark getrieben von Trends auf der Plattform. Deshalb haben wir nicht einzelne Feeds untersucht, sondern haben den Zugang über Hashtags gewählt. Der Ansatz über Hashtags auf Plattformen ist nicht perfekt, aber er gibt uns einen nachvollziehbaren Zugang zu thematischen Clustern, auch wenn es natürlich viel durch die Lappen geht, was ohne Hashtag im Netz floriert. Jetzt wird es ganz kurz technisch. Ich hoffe, Sie folgen mir ein bisschen, auch um unsere Arbeit ein bisschen zu verstehen, transparenter zu machen, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Die von uns hier grün markierten Hashtags wählten wir auf Grundlage von Recherchen aus und zogen über 38.000 TikToks, die mit den Hashtags markiert wurden. Vorweg ist hier zu sagen, kann man sich auch alles nochmal in Ruhe angucken, auf unserer Seite natürlich, wir betrachten die Hashtag nicht per se als antisemitisch, sondern sehen sie als Zugang zu potenziell antisemitischen Postings. Wir wählten den Zeitraum Januar 2025 bis Februar 2026, also haben noch die Epstein-Files und die veröffentlichten Epstein-Files mit einbezogen. In verschiedenen Filterungsschritten reduzierten wir das Material, zogen eine Stichprobe, die zwei Experten dann nach verschiedenen Kriterien kodierten. Wir haben uns das Ganze erst beim Fallzeitverlauf angesehen. Und dabei sticht natürlich eine Sache sehr deutlich hervor. Das ist, wie gesagt, hier die Häufigkeit der erhobenen Beiträge unter den einzelnen Hashtags im Zeitverlauf. Wir sehen diesen Hashtag Agatha. Who the fuck is Agatha? Dieser Hashtag ist in den erhobenen Daten durchgängig am stärksten vertreten und seit Herbst 2025 deutlich dominant. Unter ihm sammeln sich vor allem Beiträge, die auf die Vorstellung einer fiktiven, mythisch überhöhten arischen Urzivilisation verweisen. Agatha wirkt wie Fantasy. Antarktis, geheime Portale, Reichsflugscheiben. Aber genau darin liegt auch das Problem. Der Trend macht völkische und antisemitische Motive popkulturell konsumierbar. Viele Motive stammen aus esoterischen und verschwörungsideologischen Erzählungen, die auch in der NS-Ideologie eine Rolle spielten. Deshalb tauchen in den Videos auch immer wieder SS-Ästhetiken auf und sind mit antisemitischen Narrativen versetzt. Oft versehen mit einer unklaren, ironischen Distanz. Der Reiz dieser Videos liegt oft darin, die Motive immer weiter ins Absurde zu treiben. Das Außenstehende, die Anspielung gar nicht mehr verstehen, ist Teil des Spiels. Es schafft Zugehörigkeit nach innen und Abgrenzung nach außen. Agatha ist bei Weitem kein unpolitischer Trend, denn allein in unserem Material, das wir untersucht haben, waren 18% der mit dem Hashtag Agatha versehenen Inhalte eindeutig oder uneindeutig antisemitisch. Was heißt das für den Umgang? Damit möchte ich jetzt auch schließen. Online-Antisemitismus ist heute nicht nur ein Problem einzelner Inhalte, er ist eine digitale Praxis. Er steckt in Sounds, Memes, Emojis, Hashtags, Kommentarspalten. Er funktioniert, weil er sich als Witz, als Trend oder als Insider-Codes tarnt. Er verbreitet sich nicht nur durch ideologische Überzeugungstäter, sondern am effektivsten von Menschen, die einige Referenzen wohl selbst kaum verstehen, aber denken, hier an einem netzkulturellen Trend aufspringen zu können. Die vermeintliche Unschuld dieses Kurzvideoformats verbreitet Antisemitismus somit als Meme, das ein partizipatives Angebot macht, sich kreativ an Judenhass zu beteiligen und eine ganze Community damit zu amüsieren. Deshalb reicht es nicht, einzelne Inhalte zu löschen. Wir müssen auch als Zivilgesellschaft stärker verstehen, warum solche Inhalte attraktiv werden, wie Humor, Ästhetik, Gemeinschaftsgefühl und die Logik der Plattform sich mit antisemitischen Denkmustern verbinden. Die Aufgabe ist, die Grammatik dahinter zu verstehen und die Anschlussfähigkeit aufzubrechen. Wir hoffen, mit unseren Analysen dafür einen Beitrag zu liefern und ich freue mich dann auf die Fragen und die Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das sagte Mike Fielitz zum Thema Online-Antisemitismus auf TikTok. Er ist Projektleiter im Bereich wissenschaftliche Vernetzung beim Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Ihr habt gerade einen Ausschnitt gehört aus einem Vortrag, den er gehalten hat zur Sommertagung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit am 23. Juni diesen Jahres, also 2026 in Sömmerda.
Mike Fielitz ist auch Mitgründer eines Online-Magazins, in dem es um digitale Konfliktforschung geht. Dieses Online-Magazin heißt Machine Against the Rage und dann ist der nächste Song oder zumindest die nächste Band schon irgendwie naheliegend. We'll be right back.
liberate the spirit he was supposed to nurture.
Born of a Broken Man heißt der Song, Rage Against the Machine heißt die Band. Radio Frei heißt das Radio und LAP Magazin die Sendung.
Wir machen jetzt weiter im LAP Magazin. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen und ihr hört jetzt aus unserer Rubrik Klugscheißen mit dem LAP. Annabelle, sie hat sich dem Thema angenähert oder dem Begriff Leihmutterschaft.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Boah, Klugscheißer mag keiner.
Klugscheißen mit dem LAP.
Für ungewollt kinderlose Paare sowie homosexuelle Partnerschaften gibt es verschiedene Möglichkeiten, doch einem Kinderwunsch nachzukommen. Eine dieser Möglichkeiten ist die Leihmutterschaft. Aktuell polarisieren in dieser Hinsicht Debatten um die moralische Vertretbarkeit und die Legalisierung von genau diesem Prozess. Ganz besonders der CDU-Politiker Jens Spahn und sein Partner werden diesbezüglich im Moment stark kritisiert. Doch was kann man sich unter einer Leihmutterschaft eigentlich vorstellen und wie läuft diese ab? Während Leihmutterschaft in Deutschland derzeit nicht legalisiert ist, ist Surrogacy beispielsweise in den USA oder Georgien ein recht gängiges reproduktionsmedizinisches Verfahren. Per Definition ist eine Leihmutter eine Frau, die sich vertraglich dazu bereit erklärt, für Wunscheltern ein Kind auszutragen und ihnen dieses nach der Geburt zu übergeben. In den meisten Fällen teilt sie dabei keine genetische Verbindung mit dem Kind und ist somit auch nicht die biologische Mutter. Man unterscheidet prinzipiell zwischen zwei Varianten von Leihmutterschaft. Einerseits gibt es die Gestational Surrogacy, zu Deutsch die Tragemutterschaft. Wie bereits beschrieben, ist hierbei die austragende Mutter nicht genetisch mit dem Kind verwandt. Der Embryo wird mittels IVF, also künstlicher Befruchtung, erzeugt. Hierfür wird zum Beispiel eine Eizellenspende mit der Samenzelle des Wunschvaters befruchtet oder andersherum, je nachdem, wie es die Ausgangssituation erfordert. Die andere, weniger gängige Variante ist Traditional Surrogacy, also eine traditionelle Leihmutterschaft. Hierbei wird die eigene Eizelle der Leihmutter mit einer Samenzelle des Wunschvaters oder eines Spenders befruchtet und dieses Kind dann von ihr ausgetragen. In diesem Fall ist sie dann zusätzlich auch die biologische Mutter des Kindes. Bei dieser Variante wird vor der Geburt per Gerichtsbeschluss eine Pre-Birth Order aufgestellt, in welcher rechtlich festgehalten wird, dass die Leihmutter keine elterlichen Rechte hat und die Wunscheltern alleine in der Geburtsurkunde stehen. Nach deutschem Recht, § 1591 BGB, gilt jedoch immer die Frau, die das Kind gebärt, als die rechtliche Mutter. Derartige Verträge über Rechtsabtretung sind also in Deutschland rechtlich unwirksam. Aufgrund dessen und weil Leihmutterschaft in Deutschland generell verboten ist, weichen Paare mit Kinderwunsch oft auf das Ausland aus. So auch Herr Spahn und sein Partner. Spahn wird diesbezüglich vorgeworfen, er handelt anders, als er sich politisch geäußert hat. In den meisten europäischen Ländern ist die Gesetzeslage ähnlich wie in Deutschland. Und auch in Ländern, in denen es legal ist, gibt es unterschiedlich strenge Regulationen und Regeln. Leihmutterschaft wirft also viele schwierige ethische und rechtliche Fragen auf. In Deutschland wurde bislang auch nur ernsthaft über ein nicht kommerzielles Modell, also ohne Bezahlung, von altruistischer Leihmutterschaft diskutiert. Jedoch gibt es für die Legalisierung derzeit keine politische Mehrheit. Man kann also davon ausgehen, dass Leihmutterschaft auch weiterhin in Deutschland verboten bleiben wird.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Boah, Klugscheißer mag keiner.
Klugscheißen mit dem LAP.
Jetzt habe ich es zu früh runtergezogen.
Dankeschön. Dankeschön, Annabelle, für diesen Klugscheißer und die Annäherung an den Begriff und an das Konzept Leihmutterschaft, ein aktuell diskutiertes Thema.
Ich habe auch Neues gelernt. Zum Beispiel war mir gar nicht klar, dass man auch eine Leihmutterschaft machen kann, ohne dass man dann genetisch was mit dem Kind zu tun hat. Also das war mir tatsächlich neu.
In dieser Rubrik Klugscheißer versuchen wir und andere Menschen Begriffe zu erklären, die häufig gebraucht werden, aber bei denen man manchmal vielleicht gar nicht so genau weiß, was eigentlich dahinter steckt. Und möglicherweise habt ihr auch bei manchen Begriffen andere Definitionen und Vorstellungen. Das kann durchaus sein. Wir spielen eine kurze Musik von Linda Linders und hören danach mehr Musik in unserer letzten Rubrik für diese Sendung, nämlich coole Cover. Oh von der kalifornischen Band The Linda Lindas.
Und wir waren uns jetzt gerade nicht einig im Hintergrund, ob das Post-Punk-Punk ist. Ja, so ist das mit diesen Kategorien. Man kann es nicht immer in eine Schublade stecken. Es war gut.
Ja.
Es war gut, es war gitarrenlastig und jetzt geht's weiter mit dem coolen Cover.
Immer musst du mir alles nachmachen.
Nein, du machst mir alles nach.
Cool Cover.
Cool Cover.
Radio frei. The final countdown.
A sentimental fool am I to hear an old love song and wanna cry, but the melody keeps haunting me, reminding me how in love we used to be. I keep hearing the part that used to touch my heart, saying together forever, breaking up never. Ah, it's the same old song, but with a different meaning since you've been gone. It's the same, same old song, but with a different meaning since you've been gone.
Same old song, but with a different name.
Da geht es zu Ende. Das Lied, das wir heute rausgesucht haben in der Rubrik Coole Cover. Ich kannte es nicht so richtig, Jana. Hilf mir und uns auf die Sprünge.
It's the same old song. Wir haben jetzt eine Interpretation gehört von Rod Stewart. Und zwar aus dem Jahr 2009. Er hat das veröffentlicht auf dem Album Soul Book. Aber eigentlich ist das Lied viel, viel älter und kommt aus der Motown-Schmiede. Es ist an sich, also er hat ja ziemlich langsam angefangen. An sich, wenn man Motown-Label, oder das Motown-Label ist ja sehr Funk-Soul-lastig. Und das Original ist tatsächlich schmissiger und eingesungen wurde das von Four Tops. Und zwar im Jahr 1965.
Gut, das hab ich schon mal gehört. Ist schon ein paar
Tage. Die Band kennst du.
Ja, die kenne ich. Ja, 60 Jahre alt, der Song. Mhm. Und Rod Stewart, aus welchem Jahr?
2009.
Ja, okay. Mhm.
Ist auch schon ein paar Tage. Aber nach wie vor ein guter Motown-Song.
Dankeschön für dieses coole Cover. Das nächste hört ihr dann in 2 Wochen, wenn die nächste LAP-Sendung läuft hier bei Radio Frei. Immer mittwochs um 11 Uhr, in der Wiederholung um 20 Uhr. Wir verabschieden uns von euch.
Für heute und sehen uns, nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Und wünschen,
wenn ihr mögt.
Ja, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, einen hoffentlich guten Umgang mit der Hitze, die da kommt. Mhm. Und ja, gute Unterhaltung weiterhin im Programm von Radio Frei. Am Mikrofon heute waren Jana
und Christin.
Macht's gut.
Tschüss.